Sie hören SWR Kultur am Morgen. Niemand hat das Recht zu gehorchen, steht an der Wand ihres Geburtshauses in Hannover geschrieben. Neben einem gemalten Porträt von Hannah Arendt. Lässig und leicht skeptisch lächelnd. Sie war erst 26 Jahre alt, als Hitler Reichskanzler wurde. Kurz darauf floh sie nach Paris im März 1933, als noch vielen gar nicht so klar war, worauf dieses Regime zusteuern würde. Ihr war das klar. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft ist die wohl bekannteste Schrift der Philosophin und politische Theoretikerin, wie sie sich selbst genannt hat. Geschrieben hat sie es in den USA, wohin sie 1941 emigrierte und wo sie am 4. Dezember 1975 starb, heute vor 50 Jahren. Anlässlich dieses Todestages spreche ich jetzt mit Dr. Grit Straßenberger. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der Uni Bonn und von ihr ist gerade das Buch Die Denkerin, Hannah Arendt und ihr Jahrhundert erschienen. Einen schönen guten Morgen, Frau Straßenberger.
Schönen guten Morgen zurück.
Im Vorfeld des 50. Todestags von Hannah Arendt ist ja so einiges erschienen. Es gibt Dokus, Reportagen, Bücher. Selbst der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ihr vor kurzem eine Hommage geschrieben. Was fasziniert auch heute noch an Hannah Arendt?
Nun, Hannah Arendt war eine höchst urteilsfreudige und streitlustige und mutige politische Denkerin, die sich zu den totalitären Abgründen und auch zu den vielen Krisen der Demokratie im 20. Jahrhundert, deren Zeitzeugin sie ja auch war, sehr pointiert und nachdrücklich zu Wort gemeldet hat. Und sie hat auch sehr nachhaltige Werke hinterlassen. Hannah Arendt war eine deutsch-jüdische Intellektuelle, die dann in den 1920er Jahren bei Martin Heidegger und Karl Jaspers in Marburg und Heidelberg Philosophie studiert hat und dann eben 1933 aus Deutschland geflohen ist, zunächst nach Frankreich und dann eben in die USA. Und in den USA schreibt sie dann auch dieses erste große und berühmte Buch über das Wesen und die Struktur totaler Herrschaft und fragt sich in diesem Buch aber auch, wie ist das möglich geworden? Also einerseits ist das totalitäre Regime, mit dem sie sowohl das nationalsozialistische Deutschland als auch das stalinistische Russland beschreibt, ein einzigartiges System, eine völlig neue Staatsform. Aber sie ist möglich geworden in einer nicht totalitären Welt. Und diese Frage, wie das möglich war, versucht Hannah Arendt einerseits in diesem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zu beantworten. Aber sie fängt dann eben auch an, grundsätzlicher und neuer anzusetzen und eine andere Geschichte des Politischen zu schreiben. Und diese andere Geschichte des Politischen ist im starken Sinne eine Geschichte über den Aufstieg und den Verfall und den Wiederaufstieg politischer Freiheit.
Sie nähern sich in Ihrem Buch Hannah Arendt über Erinnerungen von Freunden, Kollegen, Wegbegleitern an. Welche Rolle haben diese persönlichen Begegnungen bzw. Beziehungen für Ihr Denken gespielt?
Hannah Arendt war, würde ich sagen, eine tatsächlich Virtuosin der Freundschaft. Sie hatte einen sehr, sehr großen Freundeskreis und zu dem gehörten gewissermaßen auch ein paar sehr enge Freunde. Hans Jonas zum Beispiel gehörte dazu, dann Mary McCarthy, die amerikanische Schriftstellerin. Es gehörte auch Karl Jaspers, ihr Lehrer und Doktorvater, dazu. Und was Arendts Freundeskreis ausmacht und was gewissermaßen ihr auch wichtig war an Freundschaften, war, dass dort tatsächlich politische Fragen scharf und sehr ernsthaft besprochen wurden und es wurde auch gestritten. Aber Arendt hat häufig gesagt, die hat ja auch ein paar Jahre in Berlin verbracht, es gehört zur Freundschaft dazu, dass man Tacheles redet, ja. Und das heißt, dass man tatsächlich auch die Probleme auf den Tisch packt und dass man so etwas entwickeln muss wie Mut vor dem Freund. Also es ist relativ einfach, dem Feind oder Gegner gegenüber zu sagen, worin man nicht übereinstimmt. Aber dem Freund zu sagen, worin man nicht übereinstimmt und vielleicht auch im Grundsätzlichen, das ist schon eine große Hürde und erfordert viel Mut. Und das hat sie getan. Und sie hatte auch einen Freundeskreis, der relativ stabil zu ihr stand und in dem sie das auch tun konnte.
Sie bezeichnen Hannah Arendt in Ihrem Buch als konfliktaffin. Wie hat denn dieser Konflikt sich dann auch produktiv in Ihrem Denken und Ihren Schriften geäußert?
Arendt ist selbst tatsächlich eine streitlustige und auch etwas widerborstige Denkerin, würde ich sagen. Das war ihr wichtig, ja, also den Konflikt zu riskieren, dieses Wagnis der Öffentlichkeit auch einzugehen. In der Öffentlichkeit muss man damit rechnen, dass man nicht nur Zustimmung erhält, sondern eben auch Gegenwind bekommt. Das war ihr klar und das fand sie auch richtig und gut so. Und diese, wenn man so will, persönliche Einstellung zu der Austragung von Konflikten unter freundschaftlichen Bedingungen beeinflusste stark auch ihr Verständnis von Demokratie. Eine konfliktive Demokratie hat sie sich vorgestellt, eine agonale Demokratie, in der tatsächlich wir uns als Personen mutig exponieren in der politischen Öffentlichkeit mit unseren politischen Vorstellungen, Initiativen, aber eben auch mit unseren starken und begründeten Meinungen. Und das ist einerseits bei ihr, würde ich sagen, ein sehr starkes normatives Argument, weil sie ja zugleich auch sehr scharf kritisiert die Praxis demokratischer Politik, die Konflikte eher scheut und die auch einen gewissen Hang hat zu Konformismus. Aber sie macht damit auch ein stabilitätspolitisches Argument, würde ich sagen, nämlich, dass Demokratien nur langfristig stabil sind, wenn tatsächlich alle Konflikte ausgetragen werden, also auf den Tisch kommen und wenn man sie gemeinsam bespricht und wenn man dann natürlich auch Kompromisse und Übereinstimmung findet.
Es gibt ein Gespräch zwischen ihr und Günter Gauss, das man immer noch mit großem Vergnügen auf YouTube anschauen kann. 61 Jahre ist dieses Gespräch alt und darin sagt sie auf die Frage nach der Wirkung ihrer Schriften: Männer wollen immer so furchtbar gerne wirken, ich will verstehen. Welches Verhältnis zu männlich geprägter Politik kann man aus diesem Satz heraushören?
Einerseits schon ein spitzes Verhältnis. Sie hat schon gemerkt, dass in ihrem Leben, dass Männer eine dominante Rolle spielen in den Kreisen, in denen sie sich bewegt hat. Also der akademische Bereich zu ihrer Zeit war ein von Männern geprägter Bereich. Und in dem hat sie sich als Frau zu behaupten gewusst. Und das hat sie auch durchaus selbstbewusst getan, aber es ist ihr aufgefallen, dass sie eine der ganz wenigen Frauen ist, die zu diesen Kreisen auch zugelassen sind und die sich dort positionieren können. Das mit dem Verstehen ist durchaus sehr ernst gemeint, dass sie am Verstehen interessiert ist. Verstehen der Wirklichkeit heißt sich der Wirklichkeit stellen und ihr auch entgegenstellen. Das hat sie mehrfach betont für ihre politische Theorie. Und ansonsten glaube ich, dass es etwas kokett ist, diese Bemerkung, die sie in dem Gauss-Interview getätigt hat, weil Arendt schon auch wirken wollte.
Männlich und autokratisch geprägte Politik scheint ja aktuell wieder sehr, sehr angesagt zu sein. Was kann man denn von Hannah Arendt lernen, wie mit dieser Art der Politik auch heute noch umzugehen ist?
Dass man Einspruch erheben muss gegen diese Art von Politik. Also Arendt war ja eine dann auch überzeugte US-Amerikanerin. Sie ist ja 1951 dann auch Staatsbürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Sie hat mit großer Emphase auch diese Staatsbürgerschaft angenommen. Sie hat sich bekannt, wenn man so will, zu diesem Land und zu der auch großen Traditionen der amerikanischen Demokratie, also der ersten modernen Demokratie. Aber sie hat sie eben auch sehr stark kritisiert. Und in dieser Kritik und in der Lobrede, wenn man so will, auf die amerikanische Geschichte und Revolution, wird deutlich, was ihr Maßstab ist. Und ihr Maßstab ist ein System der Checks and Balances, also ein Machtteilungs- und Machtausbalancierungssystem, in dem die Teilung der Macht eben mehr Macht hervorbringt und eine starke Auffassung davon, dass die politischen Führungseliten auch in starkem verantwortungsethischen Sinne ihren Pflichten nachkommen sollten und dass sie eine Politik betreiben sollten, die zwar auch konfliktiv ist, die aber keine Freund-Feind-Unterscheidung praktiziert, also keine populistische Politik. Und in diesem Sinne bildet der Maßstab, den Arendt damals formuliert hat, auch eine gute Grundlage, um die derzeitige amerikanische, US-amerikanische Politik zu beurteilen, die ja im starken Sinne eine populistische Freund-Feind-Unterscheidungspolitik ist.
Was wünschen Sie sich, welchen Einfluss Hannah Arendt heute noch bzw. wieder haben sollte?
Und Hannah Arendt hat mal gesagt, man sollte sich gut überlegen, in welche Gesellschaft man sich begibt. Und man sollte sich in gute Gesellschaft begeben. Und ich würde jetzt sagen, also Arendt ist eine gute Gesellschaft, in die man sich begeben kann, weil man bei ihr Handlungsanweisungen gerade nicht findet, sondern man findet Einsichten, man findet sehr pointierte Urteile, die man aber auch nicht teilen muss. Also man kann ihr widersprechen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende ihres politischen Denkens, dass sie einladend ist, dass sie uns auf bestimmte Dinge hinweist, sozusagen, die wir nochmal bedenken müssen. Sie selbst hat ihr Denken mal mit dem Aufklärungsdichter Lessing beschrieben und hat gesagt, sie wolle wie Lessing nicht nur von niemandem gezwungen werden, sondern auch niemanden zwingen, weder mit Gewalt noch durch Beweise. Und das, glaube ich, ist ein gutes Motto gewesen für Arendt, aber auch für uns.
Hannah Arendts Todestag jährt sich heute zum 50. Mal. Anlass, diese große Philosophin wieder oder neu zu entdecken, zum Beispiel mit dem Buch von Professor Dr. Grit Straßenberger. Die Denkerin Hannah Arendt und ihr Jahrhundert ist bei CH Beck erschienen. Frau Straßenberger, vielen Dank fürs Gespräch.
Ihnen vielen Dank.